Dann lasst uns mal aufschlagen heute Morgen zum Jesaja-Evangelium, zum Jesaja, Jesaja Kapitel 40. Jesaja Kapitel 40, und ich lese da mal ein paar Verse. Vers 27 bis 31. Warum sagst du, Jakob, und sprichst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor meinem Gott und meinem Gott entgeht mein Recht? Genauso fühle ich mich, Pastor. Jetzt mit dieser 3G-Regelung, wir haben nur noch 3 Grundrechte. So kommt mir das vor, ja. Also ich habe in den letzten Tagen mit Leuten geredet und es an mich herangetragen worden und so weiter, und ich habe Schriften gekriegt und so. Die Leute haben die Schnauze voll. Jetzt haben wir Pandemiepolitik seit 1,5 Jahren, und was ich so merke und was der Herr so merkt, ist, dass die Leute die Schnauze voll bis hierher. Die wollen einfach nicht mehr, die wollen wieder normal leben. Okay? Und es kommt immer noch was, und die Pandemie wird immer noch mal verlängert. Und dann muss man zwar keine Kaffeefilter mehr tragen, aber dann halt blaue Masken. Und die Kinder müssen jetzt übrigens bei uns in Bayern nicht mehr maskiert in die Schule gehen. Halleluja, weil sich einer quergelegt hat und gesagt hat, jetzt machen wir doch Schluss mit dem Quatsch. Und so, auf jeden Fall ist die Sache, dass Leuten viele ballen die Faust in der Tasche, okay, und sagen, hey, sagen tun sie nichts, denn das kriegen sie nur Schwierigkeiten. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass sie trotzdem irgendwie in Lethargie versinken, wütend sind und einfach einen Schlussstrich ziehen wollen. Und viele, auch Christen, ja, kommen dann und sagen, und sind sauer. Ganz ehrlich, in der tiefsten Tiefe ihres Herzens geben sie vor sich selber nicht zu, ist aber trotzdem so, sind sie sauer auf Gott, weil er einfach da keinen Schlussstrich zieht. Und natürlich sind sie auch sauer auf den Prediger, weil die Hoffnung predigen, immer noch. Halt durch, es wird gut und so. Ja, denen steht es bis hier, sie denken sich, lass mich in Ruhe mit dem Blödsinn, ich will einfach wieder normal leben. Und sie sind unglücklich, fühlen sich eingesperrt, fühlen sich unterdrückt, bedrängt, unglücklich. Ja, Staat ist übergriffig, bisher konnten wir in den Sportverein gehen, Sport treiben, ohne dass man groß getestet werden musste. Jetzt hat sich objektiv nichts geändert. Nein, aber jetzt brauchst du noch einen negativen Test. Ja, dass du auch nicht krank bist oder nicht infiziert bist und so weiter und so fort. Und es hängt vielen bis daher runter. Ich kriege, wie gesagt, immer wieder Zuschriften von Leuten, die wirklich sauer sind, von was weiß ich wo, überall her, über alles Mögliche, mit Links und so weiter. Ich schaue mir das natürlich nie an. Habe nicht die Zeit dazu, sorry. Was dabei immer rauskommt, ist dieses, wenn du so ein Christ bist, dann habe ich die Botschaft, hat der Herr ein Wort für dich heute Morgen. Ich lese jetzt mal weiter im Jesaja. Also nochmal von Anfang, Vers 27. Warum sagst du Jakob und sprichst du Israel? Mein Gott ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht. Uns gehen die Bürgerrechte verloren und Gott macht nichts. Hast du eine Ahnung? Vers 28. Hast du es nicht erkannt? Sag mal, checkst du es nicht? Kapierst du es nicht? Hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enten und der Erde. Der hat solche Sachen schon mal erlebt. Wir erleben solche Sachen zum ersten Mal, aber er nicht. Er kennt es. Er ist schon seit ein paar Tagen unterwegs. Außerdem ist er Schöpfer der Enten der Erde. Er ermüdet nicht und er ermattet nicht. Er hat keinen Ennui. Ihm steht es nicht bis hier. Er hat nicht die Schnauze voll. Bei ihm, er ballt nicht die Faust in der Tasche. Er ist da ganz locker. Du sagst jetzt vielleicht, in welche Richtung geht diese Botschaft? Gefällt mir schon wieder überhaupt nicht, Pastor. Ich will hier Katharsis, ich will hier ablästern zur seelischen Gesundheit. Na, mal langsam. Also Gott ermüdet nicht und er ermattet nicht. Und jetzt pass auf, du sagst immer, das ist ja schön, dass er nicht ermattet und dass er immer gut drauf ist und alles ist gut für ihn, aber ich bin nicht Gott, ja, hallo. Jetzt geht's weiter, schau. Er gibt dem Müden Kraft, Vers 29, jetzt wird's endlich mal gut in deine Richtung. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Wenn du also dastehst und sagst, Gott, 3G, 3 Grundrechte nur noch, das kann doch nicht wahr sein, Gott. Gott sagt, langsam. ich mehr dir die Kraft. Also offensichtlich ist Kraft irgendwie steht zur Verfügung. Wenn du dann immer so sauer bist wie ein wilder Stier, ja, und mit den Hufen scharrst, dann bist du jetzt nicht auf derselben Schiene unterwegs wie der Herr. Also zunächst einmal, der Herr gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Es gibt also Kraft und Stärke für dich. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und deut nur auf ihn. Kraft und Stärke für dich. Es gibt Kraft und Stärke für dich. Ja, er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Wenn du dich ohnmächtig fühlst, macht nichts. Gott hat was für dich. Gott hat was für dich. Jünglinge ermüden und ermatten, junge Männer straucheln und stürzen. Junge Männer haben die Schnauze voll, junge Männer wollen wieder Party machen. Aber das ist jetzt nicht dran, das geht jetzt nicht. Du bist jetzt immer noch in dieser Zwangsjacke, ja, die dir angelegt wurde, namens Maßnahmen. Aber, Vers 31, sagen wir aber. Sagen wir nochmal aber. Ja, ihr sagt es so schön laut. Im ersten Gottesdienst, da kam dieses Aber so schüchtern, so Aber. Ja, der zweite Gottesdienst ist jetzt anders drauf. Ich hätte nämlich sonst gesagt, wie ich im ersten Gottesdienst gesagt habe, sag mal Aber so laut, dass du es selber hörst. Aber ihr habt es laut genug gesagt, alles prima, alles gut. Aber die auf den Herrn hoffen, das ist gewinne neue Kraft. Die auf den Herrn hoffen, das ist zu wenig. Was da eigentlich im Hebräischen steht, also von der Übersetzung meine ich jetzt, was da eigentlich im Hebräischen steht, ist, die aber, die sich mit dem Herrn zusammenbinden. Das ist die wörtliche Übersetzung. Diejenigen, die sich mit Gott zusammentun, die an ihm hängen, die bei ihm sitzen, die an seiner Quelle sitzen, ja, aber die sich mit dem Herrn zusammentun, die auf den Herrn harren, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Es gibt für dich neue Kraft zu gewinnen. Sie heben die Schwingen empor, wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Adler laufen, aber die nehmen vielleicht nur kurz Anlauf. Ja, dann fliegen sie wieder. Und ermatten nicht. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Sie heben die Schwingen empor, wie die Adler. Das bedeutet, schau, ein Adler, der kann seine Flügel feststellen. Der fliegt und es hängt in der Thermik. Und dann kann er seine Flügel irgendwie einrasten lassen. Stell dir vor, du könntest deine Arme so machen und müsstest sie nicht mit Muskelkraft hochheben. Das ist übrigens in chinesischer Erziehung. Es ist das machen manche Eltern, ich sag's mal so, machen manche Eltern, wenn sie ihre Kinder bestrafen wollen. Die sagen, streck die Arme aus und dann musst du sie so halten. Wenn du das lang genug machst, dann werden die Arme schwerer und schwerer und schwerer. Hat das schon mal jemand gemacht? Na, dann werden die Arme schwerer und schwerer und schwerer, bis du sie kaum noch hochhalten kannst. Da lacht ein Adler drüber. Der sieht dich da stehen, verkrampft, und der lacht, weil der seine Flügel seine Arme ja einhaken kann hier, und dann bleiben die so, ohne dass es ihnen Mühe macht. Der liegt dann quasi wie du in der Hängematte auf seinen Flügeln und lässt sich von der Thermik immer weiter hochdrehen Richtung Sonne, ja. Flieger grüßen mir die Sonne. Während unten da der Sturm tobt und alles, schraubt er sich einfach hoch und genießt die Sonne, so wie du in der Hängematte. Okay, das lassen wir jetzt mal auf uns wirken. So ein innerer Zustand, hör mal, steht dir zur Verfügung, auch in Corona-Zeiten. Du sagst, nein, ich habe es doch gerade gelesen. Schau, die Sache ist die, wir dürfen den Herrn nicht unterschätzen. Der benutzt diese Zeiten. Und ich möchte euch das jetzt noch genauer erklären und zeigen anhand von meiner Hauptschriftstelle heute Morgen. Johannes Kapitel 4. Ihr wisst alle, was da steht in den Versen 1 bis 39, 42. Es ist die Frau am Brunnen. Ihr kennt die Geschichte, aber ich sage euch mal eins, ihr kennt die Geschichte nicht so, wie ich euch die heute Morgen erkläre. Okay, neuer Take. Eine neue Anschauungsweise. Denn heute ruht unsere Aufmerksamkeit mal nicht auf der Frau, sondern auf Jesus. Lass uns mal rübergehen zu Johannes Kapitel 4. Es ist am Anfang des Evangeliums ziemlich, und es ist so, dass Jesus gerade den Staffelstab übernimmt von Johannes dem Täufer als prominentester Prediger des Landes. Vorher sind alle zu Johannes dem Täufer gelaufen, jetzt kommen sie alle zu ihm. Und Jesus fängt dort an, wo Johannes aufgehört hat. Er predigt auch und er tauft dabei, damit alle merken, das ist ein Ding, das ist ein Geist, die sind miteinander innerlich verbunden. Deswegen macht Jesus das also. Und er tauft im ersten Vers. Er ist in Judäa. Und er tauft eigentlich nicht, sondern er lässt seine Jünger taufen. Denn sonst könnte ja zum Schluss jemand kommen, überlegt euch im Laufe der Jahre, ja, nach der Auferstehung, ich bin von Jesus getauft worden und du bist nur von so einem lumpigen Apostel getauft worden. Meine Taufe ist mehr wert als deine. Das ist natürlich Quatsch. Wenn du mal unter dem Wasser warst, in Jesu Namen getauft wurdest, auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und du wieder auf dem Wasser rauskommst, dann bist du getauft und basta. Ja, egal wer das gemacht hat, das ist nur eine symbolische Handlung. Wenn du getauft wirst, ohne zu glauben, nützt dir die schönste Taufe nichts. Amen. Okay, jetzt hat Jesus also die Aufmerksamkeit vieler, auch seiner großen Kritiker, auf sich gezogen. Pharisäer. Und die Pharisäer sind gekommen und die Pharisäer, ihr Lieben, die haben nicht den Geist des Glaubens, die haben einen Geist der Gesetzlichkeit, einen Geist der Niggeligkeit, einen Richtgeist, einen verurteilenden Geist. Und du kannst in einer Gruppe, in einem Kreis, in einer Gemeinde nicht predigen, wenn sie dich nicht wollen. Das heißt, das kannst du schon machen, aber da bestrafst du dich selber. Okay? Und Jesus wusste, jetzt kommen Leute, die mich nicht wollen. Und so hat er dann also dort unten in Judäa die Zelte abgebrochen, als er sah, dass die Pharisäer zu ihm kamen. Und nochmal, die waren wirklich schräg drauf. Die sind den Aposteln nachgelaufen und haben ständig nach kritikwürdigen Sachen gesucht. Und wenn du nach kritikwürdigen Sachen bei irgendjemandem suchst, dann findest du welche. So wie man sagt, wenn der Doktor lang genug sucht, dann findet er irgendwas bei dir. Ja, beeinträchtigt dich dein ganzes Leben nicht, alle 95 Jahre, alle 120 Jahre nicht, aber könnte man behandeln. Naja, nun gut, preis dem Herrn. So, die haben sich noch darüber aufgeregt, dass die Jünger die Hände sich nicht gewaschen haben. Rabbi, wir haben gerade gesehen, die essen hier ohne sich die Hände zu waschen. Also mir persönlich ist es egal, was der Zustand an der Hände ist, wenn du Essen tust. Wichtig ist es für mich dann nur dann, wenn du Koch im Restaurant bist. Okay, wenn ich da sehe, wie du aus dem Klo kommst und dir die Hände nicht gewaschen hast, dann könnte es sein, dass ich dir nachlaufe. Chef, hallo, haben wir was vergessen? Eventuell. Ansonsten ist mir das ziemlich egal, aber bei denen war das ja anders. Die haben das nicht. Und Jesus hat sich gedacht, mit den Leuten kann man nichts anfangen. Wir gehen wieder zurück dorthin, wo sie mich hören wollen. Galiläa, hier komme ich. Jesus nimmt seine Jünger und er zieht los. Vers 3. Er musste aber durch Samaria ziehen. Samaria liegt nicht in Judäa und es liegt nicht in Galiläa. Samaria ist ein Zwischending. So ähnlich wie eine Pandemiezeit. Ja, das ist ein Zwischending. Zwischending ist eine Ausnahme. Du willst eigentlich gar nicht da sein. Am liebsten wäre Jesus mit seinen Jüngern schon in Galiläa. Dort wollen sie ihn hören, dort strömen sie in Mengen, dort macht er wunderbare Dinge, speist unter 5000, Bergpredigt, alle diese Dinge, die haben alle in Galiläa stattgefunden, am See Genezareth. Er lief auf dem Wasser Galiläa. Galiläa ist einfach aufnahmefähiger und würdiger als jetzt Judäa. In Judäa sterben sie. Lazarus. Der war in Judäa. Judäa ist ein schwieriges Pflaster. Aber er ist jetzt, er musste, sagen wir, er musste. Schau, wenn die Bibel sagt, er musste, dann will die nicht nur sagen, dass halt zwischen Judäa und Galiläa jetzt mal Samaria lag. Er musste durch, weil er ja halt da durch musste. Sondern das ist tiefer. Er musste da aus einem bestimmten Grund durch. Schau, und Jesus wusste das. Er wusste, wenn ich jetzt in einer Ausnahmesituation bin, wenn ich jetzt auf dem Weg bin zwischen Judäa und Galiläa, wenn ich jetzt in Samaria bin, in dieser Zwischenphase, in dieser Zwischenzeit, dann hat es einen Grund. Der Vater, der hat mich jetzt in diese Situation gebracht und Gott, der Vater, wird das Beste daraus machen. Er lässt mich hier nicht umsonst durch diese Krise gehen. Er lässt mich nicht umsonst durch die Krise gehen. Sag mal mit mir, er lässt mich nicht umsonst durch diese Krise gehen. Und dass es eine Krise ist, da sind wir uns ja alle einig. Okay? Und für Jesus war das eben jetzt auch ein Umstand, um den er sich nicht beworben hat. Viel lieber wäre in Judäa geblieben, aber dort wollen sie ihn nicht. Wenn sie dich nicht wollen, kannst du dir das sparen. Und er ist auf dem Weg nach Galiläa, aber er ist noch nicht da. Und jetzt ist er in dieser zwischendrinnen Phase. Und jetzt pass auf. Jetzt marschieren sie also durch diese ziemlich trockene Gegend. Ich war schon in Galiläa und ich war auch schon in Samaria und ich war in Judäa. Und Samaria, muss ich ganz ehrlich sagen, ich stand auf den Hügeln Samarias. Und ich habe mir gedacht, und das ist das Land, um die die kämpfen hier? Das sind Geröllhügel. Da denkst du dir, Juden und Palästinenser bekämpfen sich wegen dieses Landes da? Hey, hallo. Mein Vorgarten ist fruchtbarer als diese ganzen Hügel. Kein Witz jetzt. Da wächst nichts, außer halt zur Regenzeit ein wenig. So stehst du also dann da und da ist nicht viel los. Und ich war auch schon an dem Ort, an dem Jesus mit der Frau dann gesprochen hat. Weil er zieht jetzt durch Samaria. Was ich sagen will, ist, es ist eine trockene Wüstengegend. Und ich war schon auf dem Berg oben und habe runterschauen können nach Nablus. Nablus, Neapolis, war mal sicher und war mal genau der Ort, wo Jesus jetzt hier ist. Man konnte nicht runtergehen, es sind Palästinensergebiete. Unser Guide war ein Jude und diese Gegend ist judenrein. Da dürfen die Juden so nicht rein. Wieso? Also wir dann halt auch nicht, ja. Und wir wollten da gar nicht rein, denn da gab es nichts. Man konnte es von oben sehen, das waren enge Gassen und alles. Aber der Brunnen war sichtbar und das Josefsgrab war sichtbar. So konnte man da also runterschauen. Und ich habe mir gedacht, trockene Gegend. Und jetzt überleg mal, jetzt kommt Jesus mit seinen Jüngern und sie kommen an diesen Brunnen und es ist High Noon. Hat jetzt nichts mit dem Western zu tun, sondern mit 12 Uhr mittags. 12 Uhr mittags kommt die Sonne von oben und strahlt dir aufs Haupt. Okay? Es ist eine heiße Hitze dort unten. Und die Jünger gehen in die Stadt, um Sachen zu kaufen. Und Jesus, pass mal auf, ich lese dir das vor aus der Bibel, schau, ich beug mich drüber, das heißt, ich nehme es in die Hand. Und er kommt nun in eine Stadt Samarias, Vers 5, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Also Jakob hat dieses Feld dem Sohn Josef eigentlich nicht gegeben, sondern vielmehr haben die Juden dort die Knochen von Josef, die sie aus Ägypten mitgebracht haben, begraben. Das war ein Begräbnisort. Das haben sie dann dem Stamm Josef zugeschlagen, dieses Feld. Also da ist ein Glaubensmann beerdigt und neben diesem Glaubensmann, seinem Grab, ein bisschen weiter weg, ist eine Quelle. Schau, da heißt es, war aber dort eine Quelle Jakobs. Jakob war einer der Urväter Jesu. Abraham, Isaak, Jakob, Jesus geht und setzt sich an eine der Quellen, die seine Väter gegraben haben. Es ist trocken. Es ist heiß, weil es 12 Uhr Mittag ist. Wenn es trocken ist und wenn es heiß ist und du sitzt jetzt an diesem Brunnen, was passiert dann unweigerlich im Laufe der Zeit? Erst einmal, es tut sich nichts. Zweitens, du wirst durstig, richtig? Du wirst durstig. Und lass mir noch was zu dem Brunnen sagen. Das ist auch symbolisch. Dieser Brunnen ist ein Brunnen, den die Väter gegraben haben, Jakob in dem Fall. Wisst ihr, dass wir im übertragenen Sinn auch alle an Quellen sitzen, die unsere Vorfahren gegraben haben? Wir schöpfen aus kulturellen Quellen, die unsere Vorfahren gegraben haben. Aus Glaubensquellen. Ja, wir lesen Bibeln, die unsere Väter übersetzt haben. So, wir schöpfen aus diesen Quellen. Und in der Phase der Krise ist es nicht das Schlechteste, wenn du tatsächlich zu den Quellen der Väter zurückgehst. Wenn du in der Pandemiezeit zurückkehrst zum Gott deiner Väter, dich an der Quelle der Väter niederlässt. Das macht Jesus hier. Und ich lese mal weiter, was jetzt passiert mit ihm. Vers 6. Und Jesus, nun ermüdet von der Reise, setzte sich einfach so an der Quelle nieder. Es war um die 6. Stunde, bei den Juden ist die 6. Stunde unsere 12. Der jüdische Tag, der beginnt um 6 Uhr morgens, endet um 6 Uhr abends. Deswegen beginnt der Sabbat zum Beispiel am Freitag um 6 Uhr am Abend. Ja, und geht dann bis Samstag um 6 Uhr am Nachmittag oder Abend. So machen die es. Wir beginnen unsere Tage um Mitternacht. Ja, von Mitternacht bis Mitternacht. Die machen das anders. So, die 6. Stunde ist also 12 Uhr mittags für uns. Und Jesus sitzt da. Überleg dir das mal. Jesus sitzt hier. Er ist müde. Er ist erschöpft. Eigentlich wäre er schon viel lieber am kühlen See Genezareth. Ja, würde sich dort ein bisschen erfrischen, vielleicht schwimmen oder so. Aber es ist er nicht. Er ist jetzt mittendrin. Er ist in einer Zwischenphase. Er ist an einem heißen, trockenen, unwirtlichen Ort. Und eigentlich könnte Jesus jetzt sagen, mir steht's bis hier. Was muss ich hier rumlaufen in dieser Gegend? Trockene Gegend noch dazu. Und Samaria. Samaria war eine feindselige Gegend. Da konnten sie die Juden nicht leiden. Erinnert euch, einmal musste Jesus auch wieder durch Samaria durchziehen. Und dann wollte er in einem Hotel einchecken, weil es schon Abend war. Und sie haben ihm kein Zimmer gegeben. Sie haben gemerkt, oh, der Herr ist ein Jude. Ja, ist er. Und er will nach Jerusalem. Ja, genau. Tut mir leid. Alles voll. Ja, ist niemand im Hotel, aber alles voll, weil sie die Juden nicht haben wollten. Auf Wiederschauen, bitte gehen Sie raus, komm, verlassen Sie unser Haus so schnell wie möglich. Johannes und Jakobus waren hinterher so sauer, dass sie einen Blitz haben fallen lassen wollen. Herr, das soll man beten wie Elia, dass die der Blitz trifft, das Feuer vom Himmel fällt. Und Jesus sagt, sag mal, spinnt ihr? Und sie gingen an einen anderen Ort. So, ich kenne genug, die jetzt dort gesessen hätten, an der Quelle, überlege es ja fast zynisch, überlege mal. Jesus schaut zum Brunnen runter und er sieht das Wasser unten glitzern. Aber er hat kein Schöpfgefäß. Er hat Durst, er hat Wasser, aber sein Durst und sein Wasser, die können einander nicht begegnen, weil er kein Schöpfgefäß hat. Ja, du siehst die ganzen Verlockungen und die Schönheit der Freiheit und was man alles machen kann. Aber du darfst nicht, du kannst nicht. Du sitzt neben der Quelle und kannst nicht schöpfen. Blöde Situation, oder? Unangenehm. Vor allem, wenn du durstig bist. Ich meine, die meisten von uns sind nie groß durstig. Kaum sind wir durstig, haben wir was zu trinken. Aber überleg mal, du bist durstig und da gibt's was zu trinken und es glitzert dich auch noch so boshaft und unverschämt an. Ja, immer wenn du runterschaust in den Brunnen. Ja, der glitzert dich so an und zwinkert dir so zu. Na du? Aber du kannst dich nicht bedienen, du kannst dir nichts holen. Also ich kenne jetzt Leute, die wären in so einer Situation echt sauer. Gott, hier sitze ich. Zynisch, dass ich hier sitze neben dem Wasser und nicht zugreifen kann. Jesus sieht das alles anders. Jesus sieht das alles ganz anders. Er ist da ganz, ganz, ganz entspannt. Er sagt, Vater, was zum Trinken wäre jetzt wirklich gut. Aber wenn ich da jetzt durch muss, dann ist es halt so. Schau, Jesus war jetzt hier nicht schicksalsergeben, sondern Jesus war voller Gottvertrauen. Da ist ein Unterschied. Sagen wir jemand Amen. Jesus war nicht schicksalsergeben. Que sera, sera, was sein wird, wird sein, wird sein. Habt ihr nicht gewusst, ne, dass ich so schön singen kann? Que sera, sera, lacht überhaupt nicht, macht nichts. Was sein wird, wird sein. Nein, Jesus war nicht so drauf, sondern er hat gesagt, Herr, Vater, aus diesem muss jetzt was Gutes entspringen. Irgendwie muss da was Gutes dabei rauskommen. Denn alle Dinge müssen denen zum Besten mitwirken, die Gott lieben. Und dass Jesus den Vater liebt, steht vollkommen außer Frage. So, der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt den Vater. Und trotzdem ist Jesus jetzt erschöpft. Er hat es bis hier eigentlich so im Fleisch. Er ist voller ungestellter Bedürfnisse. Er hätte gern kühler, er hat gern was zu trinken. Und jetzt passiert was. Jetzt passiert was, was ihm sehr entgegenkommt. Denn das Stadttor geht auf. Und in der flirrenden Hitze des Tages kommt eine Frau raus. Er kennt es, weil sie einen Wasserkrug oben drauf hat, auf dem Kopf. Und sie wankt da jetzt raus, ihm entgegen zum Brunnen. Und er denkt sich, die gehört mir. Ja, die ist meine Gebetserhörung, die ist meine Antwort. Denn sie hat ein Schöpfgefäß, ich habe Durst, wir kommen miteinander ins Gespräch und dann wird sie schöpfen und ich habe dann auch was für sie, nämlich lebendiges Wasser, Leben Gottes, ewiges Leben, Halleluja. Ich bin hier, sagt der Herr sich, ich bin hier wegen dieser Frau. Irgendwie hat ein Engel ihr ins Ohr geflüstert, geh jetzt zum Wasser schöpfen. Jetzt ist die richtige Zeit. Sie hat es vielleicht mit ihren Ohren nicht gehört, aber in ihrem Herzen ist er aufgebrochen. Hat sie ihren Krug genommen und ist losgelaufen. Wusste vielleicht gar nicht, warum sie das tut. Vielleicht ist sie ja auch, wie alle anderen Frauen, am Morgen oder am Abend, jeweils um 6, wo es schön kühl war, wo man schön in der Ruhe reden konnte miteinander, ja, gegangen. Aber heute nicht. Oder aber, jetzt pass mal auf, oder aber, sie hat sich mit den anderen Frauen in der Stadt zerstritten, weil wir wissen ja, dass sie 5 Männer hatte, mit dem 6. zusammenlebt und jetzt gerade dem 7. Mann, dem Mann ihres Lebens, dabei ist, zu begegnen, Jesus. Sie weiß das alles nicht. Es kann sein, dass es sie am Abend vorher mit den Frauen an der Quelle zerstritten hat. Du hast ein Auge auf meinen Mann geworfen. Nein, Versteht ihr? Stress. Und es kann sein, dass sie einfach den anderen Frauen nicht begegnen wollte. Und Gott benutzt, sage ich euch jetzt schon, Gott benutzt sogar den Streit von gestern Abend, um sie dazu zu bringen, jetzt am Sonntag, am Mittag zum Wasser holen zu gehen, wo keine anderen Frauen da sind. Und da sitzt doch einer, na, den ignoriere ich einfach, denkt sie sich. Da sitzt einer am Brunnen. Was will der da? Na ja, lass mal ihn. Und sie kommt auf jeden Fall mit ihrem Schöpfgefäß an. Sie weiß nicht, dass sich ihr Leben für immer verändern wird jetzt. Sie weiß nicht, dass sie der Streit von gestern Abend, falls er stattgefunden hat, zum Heil werden wird. Sie weiß nicht, dass ihr Impuls, jetzt zu gehen, mitten am Tag, wo eigentlich kein Mensch geht, ihren Wasserkrug zu schnappen und was zu holen. Vielleicht ist ja auch einfach nur das Wasser ausgegangen, was weiß ich. Auf jeden Fall ist sie jetzt die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und Jesus denkt sich, ich weiß nicht, was ihm zuerst aufgefallen ist, die Frau oder der Wasserkrug. Weil er hatte Durst, ihr Lieben. Und wenn du Durst hast, dann siehst du Wasserkrüge mit ganz anderen Augen. Stimmt oder stimmt's? Auf jeden Fall kommt die Frau an. Und sie spricht nicht mit ihm, er spricht nicht mit ihr. Ihr müsst wissen, in der damaligen Zeit haben Frauen mit Männern nicht geredet. Es sei denn, sie waren verwandt oder verschwägert oder irgendwie sowas. Und dann war es schon so eine Sache. Und die Frau spricht erst recht nicht mit ihm. Weil wenn sie ihn anspricht, dann, dann ist er so eine. Und außerdem ist er ein Jude und sie ist eine Samariterin. Und die Juden und die Samariter, die hatten ungefähr so viel Stress wie Gläubige und Pharisäer miteinander. Also Jesus ist vom Regen in die Traufe. Er ist den Pharisäern ausgekommen und jetzt sitzt er hier in Samaria mit einer Samariterin zusammen. Und jetzt passt auf. Jesus, durstig, erschöpft, müde, die Hitze. Ihm steht es bis hier. Er spricht mit ihr, er sagt was. Er sagt zu ihr, was sagt er zu ihr? Ich sag's euch. Er klopft nicht um den Busch, keine Höflichkeitsfloskeln, nichts. Er kommt sofort zur Sache. Er sagt, gib mir zu trinken. Er sagt nicht, guten Tag, wie geht's? Nichts dergleichen, sondern er sagt, gib mir zu trinken. Wisst ihr, was mir das sagt? Dass er wirklich, wirklich Durst hatte. Ich meine, wirklich. Der hat sich irgendwie so gefühlt wie du jetzt, wie manche von uns sich jetzt in dieser Pandemiezeit. Du brauchst Freiheit und Jesus braucht dir was zu trinken. Gib mir was. Und dann, pass mal auf, was die Frau sagt. Die gibt ihm jetzt nichts zu trinken. Kannst du vergessen. Sie sagt, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mich um was zu trinken, der ich eine Samariterin bin? Also nichts da jetzt mit, selbstverständlich, der Herr, ja, freundliches Wesen oder so, kannst du total vergessen. Überhaupt nicht, im Gegenteil, ja, du hättest gern was hier von mir da, wie kommst du dazu? Du bist ein Jude, ich bin Samariterin, wir können uns nicht leiden, hast du das vergessen? Jesus will was zu trinken und sie fängt an zu mosern. Macht Stress. Seine Jünger sind weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Er hat kein Gefäß hier. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du dir, du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus macht dir jetzt ein Angebot. Er schlägt dir einen Handel vor. Er sagt, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, in anderen Worten, wenn du wüsstest, wer ich bin, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und jetzt wird sie schnippisch. Der Herr spricht von lebendigem Wasser. In der Tat, lebendiges Wasser ist ein fließender Bach oder ein Fluss. Lebendiges Wasser, weil sie eben unterwegs ist. Ja. Ach ja, sagt sie jetzt, in der Tat, ist es so? Herr, jetzt pass mal auf. Gerade hast du mich um ein Schöpfgefäß gebeten. Schau mal her. Der Brunnen ist tief und du hast kein Schöpfgefäß. Deswegen hast du mich um ein Schöpfgefäß gebeten. Und jetzt kommst du zu mir und bietest mir fließendes Wasser an. Sag mal, wo ist es denn? Gib mir dieses Wasser, damit ich hier nicht mehr herkommen muss und schöpfen muss. Na, und dann fängt er an, mit dir zu reden und sagt, Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Väter und seine Söhne und sein Vieh. kriegt Jesus irgendwie hier was zu trinken? Schöpft sie Wasser für ihn? Nö, sie stänkert mit ihm. Ja, sie wird schnippisch. Ach, jetzt gibst du mir Wasser? Du willst gerade noch von mir Wasser und jetzt gibst du mir Wasser? Aber Jesus fängt an und er redet weiter. Er sagt, du, das Wasser, das ich dir geben würde, das trinkst du einmal und dann musst du nicht mehr dürsten. Ich gebe dir ewiges Leben und so weiter. Und er fährt dann fort, mit dir zu reden. Wir werden es jetzt nicht alles ausklamüsern, was er alles sagt, sonst komme ich mit meiner Zeit nicht hin. Es ist nur so, dass Jesus irgendwann im Gespräch sagt, hol deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Sie hat mittlerweile etwas Vertrauen gefasst zu ihm. Ich habe keinen. Und dann sagt Jesus zu ihr, er verblüfft sie völlig. Es ist ein übernatürliches Element, ein göttlicher Touch in diesem Gespräch, das brauchst du auch, wenn du mit Leuten über Jesus redest. Er sagt zu ihr, stimmt, 5 Männer hast du gehabt, der, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann. Schau, nur weil du mit jemandem zusammenlebst, ist er nicht dein Mann. Okay. Und dann fällt dir die Kinnlade runter und sie sagt, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ich meine, irgendwie habe ich schon so einen Verdacht gehabt. Und dann fangen sie an, theologische Fragen zu erörtern und wisst ihr, was passiert? Jesus kriegt nichts zu trinken. Nirgendwo lesen wir, dass Jesus was zu trinken bekommen hätte. Jesus dient dieser Frau, er dient ihr buchstäblich, er dient ihr am Wort, er dient ihr als der Messias, während er selber schwitzt, während er selber erschöpft ist, während er selber Durst hat und sie auf dem Schlauch steht. Ja, hier nichts ihm gibt. Merkt ihr das? Dann kommen die Jünger an. Und die Frau ist jetzt also voll von der Rolle. Jesus hat sie völlig für sich eingenommen. Sie ist begeistert von ihm, nicht nur von seiner Persönlichkeit, von seinem Aussehen, von seinem Charisma, sondern auch von dieser geistlichen Kraft, die da ausgeht, von den Antworten, die er ihr gegeben hat oder zumindest ihr Hoffnung macht, dass er sie hat. Der Mann hat noch so viel zu sagen, wir müssen dem unbedingt mehr zuhören, denkt sie sich. Und jetzt pass auf, da heißt jetzt, und es ist natürlich Absicht, dass es da steht, wir gehen jetzt mal weit, weit runter, Vers 28. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt raus, da draußen ist der Messias, schaut mal, ob es wirklich ist. Da heißt es, ist Absicht, dass da steht, sie ließ ihren Wasserkrug stehen. Stell dir mal vor, die hätte das Ding wieder mitgenommen. Okay, sie hat sich also mit ihm jetzt unterhalten und Jesus hat es alles ausgehalten. Sag mal, ausgehalten. Ja, das unterstreichst du im Kopf. Jesus ist hier durch Härten gegangen, um dieser Frau zu dienen. Ihm ging es schlecht, aber ihr ging es gut und sie ist nicht auf ihn eingegangen. Sie hat ihm nichts zu trinken gegeben. Aber aus Versehen, weil sie hier zurückkommen wollte, um Wasser zu schöpfen, Wasser war jetzt nicht mehr so wichtig. Für sie war das überhaupt nicht wichtig. Sie hat ihren Wasserkrug stehen lassen und ist in die Stadt geeilt, so schnell wie sie ging, wie sie konnte. Und jetzt hatte Jesus endlich einen Wasserkrug und irgendjemand hat ihm dann was geschöpft. Okay. So, ist es dann okay? Ist es wieder besser geworden? Sag mal mit mir, es wird? Besser. Es wird wieder besser. Schau, so Wasserkrüge bleiben stehen. Wasserkrüge tauchen auf. Zum Beispiel, dass Kinder jetzt in der Schule keine Masken mehr haben müssen, sonst so ein Wasserkrug. Ja, es gibt andere Wasserkrüge, die tauchen plötzlich auf und daran kannst du dich dann laben. Da siehst du dann die Hand Gottes, auch im Natürlichen. Ich gebe zu, das ist entsetzlich, wenn du eingeengt bist, wenn du nicht mehr machen kannst, was du willst, nicht mehr machen darfst, was du willst, nur weil es irgendwelchen Politikern so gefällt, ja, und du eingeengt dich fühlst, denk dran, der Herr benutzt das. Da musste der Herr jetzt durch, um diese Frau zu erreichen. Der Vater hat ihm das zugemutet, diese Härte zugemutet, damit er diese Frau hier in die Erlösung führen kann, wegen des Seelenheils dieser zunächst mal einen Frau. Aber pass auf, diese eine Frau war der Schlüssel zur ganzen Stadt. Die Frau lief in der Stadt herum und hat gemeint, da draußen sitzt ein Prophet, da sitzt einer, der mir gesagt hat, ohne dass er es gewusst hat vorher, was mir passiert ist. Wir kennen uns nicht, der Mann ist noch dazu ein Jude. Ihr wisst ja, wie die Juden sind uns gegenüber und wir ihnen gegenüber. Schaut mal, und dann kommen die Leute, erst zögerlich, ja, kommen sie zur Stadt, zum Stadttor raus, laufen hin und schauen diesen Mann an, der hier gerade einen Wasserkrug an den Lippen hat und trinkt. Ja. Sie sehen ihn. Und dann stehen sie um ihn rum, ein bisschen ratlos. Was machen wir jetzt? Und aus der dritten Reihe ruft dann jemand, sag mal was, du, der mit dem Krug. Und dann fängt Jesus an zu reden und dann bitten sie ihn in die Stadt. Und nachdem er fertig ist mit Reden, bitten sie ihn, dass er bleibt, dass er weiterredet. Die wollen ihn unbedingt weiterhören. Und er bleibt 2 Tage in Samaria. Schau, diese Herden, pass mal auf. Die Bereitschaft, ohne Murren die Härten zu durchleben, war der Schlüssel zur Stadt. Plötzlich waren die feindseligen Juden und die feindseligen Samariter ein Herz und eine Seele. Jesus ging es wieder gut. Er war nicht mehr durstig, alles war in Ordnung. Er hatte wieder seine Mitarbeiter um sich herum. Gott hat ihm das zugemutet, diese Härten zugemutet, Hitze, Durst, Ennui, hat er ihm zugemutet, um des Seelenheils willen dieser Stadt willen. Und ich sagte mal eins, der Herr mutet uns die Restriktionen der Corona-Politik zu, um des Seelenheils von vielen in unserem Volk, die jetzt in dieser Zeit, in der sie in der Krise sind, eben sich bei den Quellen ihrer Väter niederlassen. Und da müssen sie auf uns treffen. Ja, die Frau ist immer noch unterwegs zum Brunnen nach Samaria. Nur, dass Jesus jetzt nicht mehr da sitzt, sondern dass du und ich da sitzen. Schau, sie kommt zum Wasser. Sie kommt zu der Quelle ihrer Väter. Sie kommt zum Gott ihrer Väter. Da brauchst du jetzt jemanden, der mit ihr drüber spricht, der ihr Schöpfen hilft. Sie hat Jesus geholfen mit ihrem Wasserkrug. Jesus hat ihr mit seinem göttlichen Wasserkrug geholfen und hat ihr ewiges Leben gegeben. Hat ihr lebendiges Wasser gegeben. So, wenn der Herr das also jetzt von dir erwartet, einfach keinen Schluss macht, sondern das einfach sich noch weiter hinzieht, wer weiß, wie lange noch, dann nimm das aus der Hand Gottes an und sag, okay, Herr, wenn ich da jetzt durch muss, dann ist es eben so. Herr, du machst das Beste draus. Herr, du machst das Beste draus. Ich vertraue dir drauf, dass du das zum Segen machst für die vielen. Was der Teufel zum Schaden beschlossen hat, das wendest du zum Guten. Ja, wir wissen nicht, und es kann ja sein, schau mal, dass kaum zieht hier wieder der gesunde Menschenverstand ein in Bezug auf Pandemie und Pandemiepolitik und diese Dinge. Kann sein, dass plötzlich wir in der Klimarepublik landen. Ist euch das bewusst? Dass plötzlich du nur noch 9 Stunden am Tag Strom hast, weil es irgendjemandem in Berlin so gefallen hat. Ja, so Zeugs kann auf uns zukommen, die reden schon drüber. Okay, gut, pass auf. Jesus hätte auch ganz anders reagieren können. Und zwar so, wie das Volk Israel im 4. Mose Kapitel 4, Kapitel 21 vielmehr, 4. Mose Kapitel 21. Dort ist es so, dass das Volk Israel im Kapitel vorher, in Kapitel 20, wollte das Volk auf der Reise nach Kanaan durch das Land Edom ziehen. Aber die Edomiter haben gesagt, sind wir verrückt, wir lassen dieses riesige Volk hier nicht durch unser Land ziehen. Die besetzen uns hier, die machen sich breit, die verwüsten alles, machen wir nicht. Sind mit dem Militär gekommen, haben die blockiert. Israel ist abgebogen. Die haben nicht gekämpft, ist abgebogen. Und dann hat Mose das Volk ganz einfach den langen Weg ums Schilfmeer herumgeführt. Und dort heißt es, die Seele des Volkes wurde kurz auf dem Weg. Das heißt, sie wurden ungeduldig. Und sie haben gemurrt, sie haben geschimpft auf Gott, der das zulässt. Und auf Mose, der trotz dieser ewig langen Wanderei und so weiter immer noch Hoffnung predigt. Spinnt der oder was? Dann haben sie sich über die Segnungen Gottes, die sie ja gehabt haben, Manna und Wasser, haben sie sich beschwert. Wollen wir nicht, schmeckt uns nicht. Blödes Zeug hier. Blah. Ja, so waren die drauf. Aber was hätten Gott machen sollen? Schau, wenn sie das Volk Gottes in einem bestimmten Land, in einer bestimmten Gegend nicht haben wollen, dann muss der Herr die eben drumherum führen. Woanders hin. Als sie Jesus aus Nazareth herausgeworfen haben, ging er nicht wieder nach Nazareth, sondern jetzt sind die Dörfer ringsum. Und es hat halt gedauert, ja, die Wanderung und so. Weißt du, der Herr respektiert das. Wenn jemand ihn nicht haben will, wenn jemand das Volk Gottes hier nicht lassen will, dann ist es halt so. Dann muss er die einen anderen Weg führen und da müssen wir dann durch. Da mussten die durch und es ist ganz einfach so. Aber die haben gemurrt. Die waren nicht wie Jesus unterwegs. Die haben nicht gesagt, es muss uns irgendwie zum Segen dienen oder wir sind ein Segen für andere in dieser Zeit jetzt, sondern die haben gemurrt, haben sich über Gott und über ihre Prediger und so weiter aufgeführt und beschwerten alles. Und ihr wisst, was dann passiert ist. Plötzlich sind sie gepikst worden und dann hat es gebrannt und dann haben sie schlapp gemacht. Brennende Schlangen, die unter das Volk kamen. Ja, und das heißt, und es starb viel Volk in Israel, also es ist nicht gut ausgegangen da für die. Und dann haben sie sich berappelt, da haben sie gemerkt, hey, das war vielleicht doch nicht so gut hier und so abzusetzen von Gott, das ist nicht so weise gewesen, wir müssen uns ganz dringend hier besinnen. Sie haben Buße getan, sie sind zu Mose gegangen, haben sich entschuldigt und bei Gott auch und haben gemeint, bet für uns. Und Mose hat es gemacht, er hat für sie gebetet und dann hat er eine eiserne Schlange machen sollen, eine eherne Schlange hat die aufrichten sollen und alle, die Schlange angeblickt haben, sind geheilt worden. Und Jesus bezieht es auf sich selber im Johannes Kapitel 3. Er sagt, ich bin die Schlange, die aufgerichtet wird. In anderen Worten, es ist ein Symbol für den Fluch. Bedeutet, Jesus hat den Fluch getragen, dass Jesus so am Kreuz hing. Und als sie auf die Schlange geblickt haben, sind sie geheilt worden. Und ich sage dir, wenn du und ich auf Jesus am Kreuz blicken und uns in Erinnerung rufen, er ist für mich gestorben, er hat mein Gericht getragen, ich bin gewaschen im Blut, die Strafe lag auf ihm zu meinem Frieden. Schau, dann haben wir an dieser Front Ruhe. Also in anderen Worten, der Herr hat sich dem Volk wieder zugewendet, obwohl sie gemurrt haben, obwohl sie schlecht drauf waren. Sie haben sich dann neu ausgerichtet auf Jesus und dann ging es wieder weiter. So, mein Vorschlag zur Güte an dich ist, richte du dich auch auf Jesus aus. Trenn dich von deiner Murrerei, von deinem Ennui, von deinem, ich habe die Schnauze voll, und sag, Herr, ich brauche deine Gnade und du gibst sie mir. Du machst dir das zum Segen. Bei Gott, du wirst diese Zeit zum Segen machen. Komm jetzt zum Abschluss. Wir gehen zum Abschluss zum Prediger, Buch Prediger. Das Buch Prediger, das versteckt sich zwischen Sprüche und Hohelied. Und der Prediger, der hatte den Innenzustand, den ich heute erwähnt habe, diesen schlechten Innenzustand von mir hängt alles zum Hals raus. Ich habe die Schnauze so voll. Nur, der ist hier nicht in irgendeiner Pandemiepolitik stecken geblieben, sondern der ist am Leben verzweifelt. Der hatte keinen Spaß mehr am ganzen Leben. Überleg dir das mal. Nichtigkeiten, spricht der Prediger gleich am Anfang. Na, alles ist nichtig. Welchen Gewinn hat der Mensch von seinen Mühen, mit dem er sich abmüht unter der Sonne? Es ist alles nichts, alles ist nichts. Wie kommt man so drauf? Er erklärt es. Vor allem in Kapitel 2. Achtet mal auf die Worte ich und mir und mein. Ich sage es jetzt schon, der Mann dreht sich nur um sich selber. Wenn du dich ständig um dich selber drehst, dann kommst du so drauf. Dann kommst du so zum Schluss so drauf, dass dir alles zum Hals raushängt. Und der Mann war reich, schön, berühmt, der hatte alles, was er wollte. Und trotzdem hatte er vom Leben die Schnauze voll. Warum? Der hat sich nur um sich selber gedreht. Schau mal, pass mal auf. Ich sprach in meinem Herzen, ich bin jetzt bei Kapitel 2, Vers 1. Wohlan denn, versuch es mit der Freude und genieße das Gute. Aber auch das ist Nichtigkeit. Ja, wenn du Party machst, am nächsten Morgen ist er vorbei. Nichtigkeit. Zum Lachen sprach ich, unsinnig ist es. Ja, Witze, die ich gestern noch witzig fand, finde ich jetzt im nüchternen Zustand nicht mehr witzig. Und zur Freude, was schafft die? Ich beschloss in meinem Herzen, meinen Leib durch Wein zu laben, während mein Herz sich mit Weisheit beschäftigte. Das heißt, eigentlich heißt es, aber während mein Herz die Führung behielt. In anderen Worten, ich werde mich nicht mehr betrinken. Ich werde mich warm Wein laben, aber nicht so, dass ich besoffen bin. Nur so ein bisschen, dass ich so ein bisschen ein Level habe, so ein glücklich Level. Das meint er hier. Und die Torheit zu ergreifen, bis ich sähe, was den Menschenkindern gut zu tun wäre unter dem Himmel. Ich unternahm große Werke, jetzt pass auf, ich erbaute mir Häuser. Da steht nicht, ich erbaute den Weisen Waisenhäuser mit seinem vielen Geld, nö. Ich erbaute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich machte mir Gärten und Parks. Also nicht nur Gärten, sondern Parks auch noch. Und pflanzte darin die unterschiedlichsten Fruchtbäume. Ich machte mir Wasserteiche. Vers 7. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte Hausgeborene. Wozu brauchst du Knechte und Mägde? Na, dass sie dich bedienen von und hinten. Auch hatte ich größeren Besitz an Rindern und Schafen als alle, die vor mir waren. Also waren erfolgreiche Unternehmer. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und Schätze von Königen und Ländern. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Vergnügungen der Menschenkinder. Frau und Frauen. Der Mann hatte 1000 Frauen. 700 Ehefrauen, 300 Nebenfrauen. Der war beschäftigt. Hey, hallo. Überleg dir das mal. Der Tag, also das Jahr hat 365 Tage. Du hast 1000 Frauen, rechnest das selber aus. Wer möchte mit so einem Mann verheiratet sein? Also, was für Prioritäten hat der Mann? Und ich wurde größer und reicher als alles und alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude. Ich drehe mich nur um mich selber und um mein Glück. Ständig renne ich meiner eigenen Glückseligkeit hinterher. Ich könnte es noch weiterlesen, aber das wird frustrierend. Also für mich, wenn ich mir denke, der dreht sich nur um sich selber. Ja, wie ein schwarzes Loch, zieht alles an, alle Materie an, gibt aber kein Licht ab, gibt nichts ab. Jesus ist ganz anders drauf. Der sagt, nimm dein Kreuz auf dich. Ja, lieb deinen Nächsten, nicht nur deine Freunde, sondern auch deine Feinde, auch die Samariter, auch die spöttischen Frauen, wenn sie dich verspotten, wenn du versuchst, mit ihnen ins Gespräch über die Ewigkeit zu kommen. Jesus sagt, dreh dich nicht nur um dich selber, sondern dreh dich auch mal um andere. Und schau, die Politik, zumindest in Deutschland, ist zurzeit damit beschäftigt, das Klima zu retten, wie gesagt, von Deutschland aus. Weltklima. Ich schlage es vor, wir machen das anders. Du kümmerst dich um das Klima bei dir daheim. Okay, du bist nicht der Retter der Welt. Du brauchst dir gar nicht denken. Das ist ein Turmbau zu Babel, ihr Lieben. Ja, wir machen Dinge, die uns 100 Nummern zu groß sind. Vergiss das. Kümmere dich um Klima bei dir daheim. Das ist ganz banal, was ich sage, aber es ist doch nicht so ganz banal. Schau, es ist zum Beispiel nicht deine Aufgabe, deinem Mann ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn er gern Fußball spielen geht oder wenn er sich vom Fenster Fußballspiele anschaut. Dann lass ihn das machen. Dein Leben wird nicht besser, dadurch, dass du ihm das vermiesen tust. Schau, hast du schon wieder diesen Krampf? Blödsinn dauernd so. Ja. Gehst schon wieder Fußball spielen, gehst schon wieder in den Verein, was soll denn das? Und so weiter. Manche machen das, ich kenne Leute, die machen sowas. Die sind nicht wirklich böse, sie sind einfach nur unweise, töricht. Dein Leben wird nicht besser, wenn du ständig auf die Paraden von anderen Leuten drauf regnest. Ja, macht jemand seinen Umzug, pum, da, 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 ja, und freut sich an das Leben, sondern kommst du an und regnest ein bisschen drauf. Dann fährst du den in die Parade mit einem Traktor. Machst einfach nur ein bisschen stumpf, bloß weil du das kannst, weil dir das gefällt. Das ist nicht Liebe, ihr Lieben. Oder natürlich umgekehrt auch. Ja, wenn deine Frau endlich den alten Gaskocher loshaben will, den Campingkocher, mit dem sie seit 20 Jahren kocht, und ein Ceranfeld haben will, na, dann gibst du ja, kaufst dir gefälligst eins. Sag mal Amen, ihr Frauen. Deine Aufgabe ist, das Leben der anderen besser zu machen. Nicht irgendwie ständig nasse Decken über deren Feuer drüber zu werfen. Machen viel zu viele. Manche haben da einen dermaßen diabolischen, boshaften Spaß dran. Ja, mit Nebenbemerkungen anderen Leuten die Laune zu vermiesen. So wirst du Gott nie kennenlernen. Schau, mein letzter Vers heute Morgen. Erster Johannes Kapitel 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jetzt kommt's. Und jeder, der liebt, ist aus Gott und erkennt Gott. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wir überlesen das einfach. Aber pass mal auf, was da drinnen steht. Wenn du in Liebe wandelst, wenn du weißt, deine Frau hat gerade um 5 Uhr einen Tee, und zwar den Ceylon Assam Tee. Und du überraschst sie mit sowas zum Beispiel, ja? Die denkt sich, oh, was ist denn jetzt los? Na, eine Kleinigkeit, aber eine Freundlichkeit und so Zeugs funktioniert. Natürlich auch, wenn Frauen sowas für ihren Mann machen. Ja. Kleinigkeiten, aber das beeinflusst das Klima bei dir daheim. Dieses Klima kannst du retten. Klimarettung, ich spreche jetzt über Klimarettung. Ich meine, das kannst du beeinflussen, das kannst du retten, da kannst du was machen. Und dann passiert was. Wenn du das tust, wenn der Herr sieht, du magst es, du bist so. Nicht nur ein oder zweimal, sondern immer. Du bist so. Dann offenbart er sich dir mehr. Du wirst dann Gott erkennen. Wenn du in Liebe wanderst, ja, dann bist du aus Gott geboren und erkennst Gott. Das bedeutet, Gott offenbart sich dir mehr als anderen Leuten. Na, es gibt Leute, die haben es einfach drauf, die können Bemerkungen hinschmeißen, die treffen, die verletzen, die sind schlagfertig. Ich zum Beispiel bin überhaupt nicht schlagfertig. Mir fällt immer erst am nächsten Tag ein, was ich jetzt sagen könnte. Na? Weil ich irgendwie alles viel zu ernst nehme. Es gibt Leute, die nehmen nichts ernst und die können das. Die schießen aus der Hüfte, pfangen, haben da immer einen Satz drauf, der passt. Also bewundere ich. Egal jetzt, wenn du in Liebe wandelst, dann zeigt sich der Herr dir mehr und dann erkennst du ihn besser. Und plötzlich merkst du, wie der göttliche Scheinwerfer auf dich runterleuchtet, und das kannst du nicht erklären irgendwie, aber irgendwie, du erfasst Gottes Wesen besser. Seine Persönlichkeit, sein Wesen, seine Heiligkeit. Irgendwie ist es wie wenn ein Blinder rausgeht aus der kalten Stube und merkt, oh, die Sonne scheint mich an. Wir sind jetzt ein bisschen blind, weil wir noch im Fleisch sind, ja? Aber wir merken trotzdem, wenn Gott da ist. Amen. So, du kommst also raus und plötzlich merkst du, wow, ich bin im Warmen. Es ist warm, es ist schön, es ist gut. Und das passiert, wenn du in Liebe wandeln tust. Okay, ich muss jetzt Schluss machen, sonst wird es wieder zu viel. Das reicht. Sei nicht wie Salomo. Schön, reich, berühmt und schnauzevoll. Sei lieber wie Jesus. Hungrig, durstig, erschöpft, ermüdet, aber am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Amen. Okay, lass uns miteinander beten. Und zwar beten wir heute Morgen dafür, dass der Herr, wir geben dem Herrn unser, wie soll ich sagen, unseren Ennui, unser Schnauze-Vollgefühl, okay? Unser, ich habe so satt Gefühl. Das legen wir ihm hin und sagen, okay, Herr, ich empfange diese Situation jetzt aus deiner Hand und ich vertraue darauf, dass du dir dass das Beste draus machst. Okay? Wir beten also einfach und bringen unser Gottvertrauen zum Ausdruck. Wir sind quasi wie Jesus am Brunnen von Samaria. Amen. Okay, sag mir einfach nach, Vater Gott, ich nehme diese beschwerliche Situation aus deiner Hand an. Sie wird mir zum Besten dienen und ich werde jemandem zum Segen werden. Herr, ich danke dir, dass du mir Gnade und Kraft gibst für diese schwierige Situation. Du gibst mir die richtigen Worte und vor allem die richtige Haltung. Eine Haltung des Dienstes und der Nächstenliebe. Und so ausgerüstet gehe ich jetzt durch den Rest dieser Zeit und bin ein Segen. Und danke, Herr, dass du dich um mich kümmerst, dass du einen Wasserkrug für mich stehen lässt. Ich empfange auch den aus deiner Hand, Herr. Deine Gnade. In Jesu Namen. Amen.